SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Das literarische Jahr 2025 hat zwar gerade erst begonnen, aber schon gibt es Bücher, die mit höchstem Lob der Kritik bedacht werden. Etwa der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Wolf Haas. Wackelkontakt heißt das Buch, in dem es um einen Trauerredner geht, der auf einen Elektriker wartet. Als der Mann nun endlich die defekte Steckdose repariert, liegt er auch schon tot in der Küche. Besonders merkwürdig ist, dass der verzweifelte Auftraggeber namens Franz Escher ein Buch liest, in dem es um den Mafia-Kronzeugen Elio Russo geht. Der sitzt im Gefängnis und vertreibt sich die Zeit, indem er ein Buch liest, das wiederum von Franz Escher handelt, der auf einen Elektriker wartet, weil seine Steckdose in der Küche einen Wackelkontakt hat. Aha, werden manche denken, ein literarischer Spaß von Wolf Haas, der die Bilder des niederländischen Malers M.C. Escher in Sprache verwandelt hat. Wir haben diesen Roman in der vergangenen Woche im Lesenswertmagazin besprochen und im Feuilleton von der Süddeutschen bis zur FAZ wird das Buch durchweg gefeiert. Der österreichische Literaturprofessor Klaus Kasperger hält die erzählerische Versuchsanordnung von Wolf Haas für ganz große Literatur. Der Wackelkontakt ist für ihn eine ideale Metapher, um die aktuell so flirrenden Gesellschaftsverhältnisse treffend zu beschreiben. Haben wir damit schon einen Anwärter auf die kommenden Literaturpreise? Mit meiner Kollegin Nina Wolf möchte ich nun ein wenig spekulieren. Frau Wolf, mal abgesehen von Wolf Haas, worüber spricht die literarische Welt schon jetzt und welche Themen, welche Bücher erwarten uns in den kommenden Monaten?
Ja, neben Wolf Haas gibt es natürlich noch einen anderen Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, auf dessen neuesten Roman wir gespannt warten, ein Science-Fiction-Roman von Christian Kracht. Im März wird er erscheinen und Er wird er heißen. Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Und sonst mal sehen, was die Literaturlandschaft für gesprächswertige Themen in diesem Jahr für uns bereithält.
Science-Fiction scheint mir sowieso ein Genre zu sein, das derzeit sehr beliebt ist. Zahlreiche Autorinnen und Autoren, die in der Vergangenheit Gesellschaftsromane geschrieben haben, veröffentlichen seit einigen Jahren nun auch Science-Fiction-Geschichten. Haben Sie denn ein Buch, auf dessen Veröffentlichung Sie persönlich ganz gespannt sind?
Wie immer ist meine Leseliste, glaube ich, auch in diesem Jahr länger, als ich Zeit hätte bis Dezember. Aber ein Roman als Beispiel, auf den ich mich sehr freue, ist der neue Roman von Chimamanda Ngozi Adichie. Damit bin ich sicherlich nicht allein. 10 Jahre ist es jetzt her, seit Americana erschienen ist, ihr letzter Roman. Dream Count wird der neue Roman heißen, der am 4. März weltweit zeitgleich erscheinen wird, hierzulande im S. Fischer Verlag. Sonst gespannt bin ich auch auf ein Debüt einer Neuautorin, die wir aber aus einem anderen Kulturfeld kennen, nämlich Sophie Hunger, eine Singer-Songwriterin aus der Schweiz, die jetzt ihren Debütroman vorlegt, auch im März bei Kiepenheuer und Witsch. Walzer für Niemanden wird der Roman heißen. Also im März werde ich viel lesen müssen.
Ja, auf Sophie Hunger warte ich auch, weil mich ihre Lyrics, ihre Texte zur Musik immer schon fasziniert haben. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schafft, auch diese, sagen wir mal, lyrische Qualität in einer Erzählung zu fassen. In der Eingangsmoderation habe ich gesagt, dass man über die Gegenwart und vielleicht auch die Zukunft einiges lernen kann, wenn man zurückschaut. Welche Gedenktage werden denn das literarische Jahr 2025 prägen?
Wir haben das Jahr ja schon mit Thomas Mann abgeschlossen. 2024 im November war das große Zauberberg-Jubiläum 100 Jahre. Aber der eigentliche große Geburtstag, der 150. Thomas Mann-Geburtstag, der steht ja am 6. Juni für uns an. Das heißt, wir müssen alle uns nochmal die Buddenbrocks vornehmen, weil wir den Zauberberg ja jetzt schon letztes Jahr gelesen haben. Aber nein, wir können uns natürlich auch nochmal mit den Erzählungen und den Essays von Thomas Mann intensiv beschäftigen. Dazu gäbe es ja dann Anlass. Aber um nicht alle Termine vielleicht hier runter zu rattern, hätte ich einen ganz lebenspraktischen Buchtipp an dieser Stelle, nämlich ein kleines Büchlein aus dem Recklam Verlag. Literaturjahr 2025 heißt das. Und dort sind alle wichtigen Termine aufgelistet, auch Werkjubiläen, die dieses Jahr anstehen, zum Beispiel Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Da kann man sich dann nochmal eine sehr hilfreiche Übersicht verschaffen.
Zwei Gedenktage haben wir ja auch hier in der Sendung. Zum einen den 80. Geburtstag von Thomas Brasch und zum anderen den 50. Todestag von Mascha Kalecko. Sind solche Gedenktage denn für Sie ein Anlass, sich tatsächlich mit dem Werk einer Autorin, eines Autors noch einmal zu beschäftigen? Und wann haben Sie das zum letzten Mal getan? Hand aufs Herz.
Natürlich, erst im letzten Jahr. Also wir haben ja gerade das große Kafka-Jahr abgeschlossen und da haben wir alle ja mindestens nochmal die dreibändige Kafka-Biografie von Rainer Stach uns vorgenommen. Aber ja, natürlich ist das immer ein guter Anlass, sich nochmal mit den Autoren und Autorinnen genau zu beschäftigen. Und ja, auch in diesem Jahr kann man sich einige Hausaufgaben vornehmen. Ich zum Beispiel habe einen Neujahrsvorsatz, der aber auch nicht so ganz arbeitsintensiv ist. Bis Dezember, bis zum 16. Dezember ganz genau, möchte ich mich nochmal mit den Werken von Jane Austen beschäftigen. Der 250. Geburtstag steht vor der Tür und ja, die 6 Romane von ihr, die kann ich noch bis zum 16. Dezember schaffen, nochmal zu lesen.
Erinnere ich mich ganz gut daran, die Romane von Jane Austen habe ich während des Studiums gelesen. Und das ist ja das Schöne an diesen Gedenktagen, dass man in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Altersepochen, hätte ich beinahe gesagt, diese Bücher dann nochmal liest und vielleicht auch neu entdeckt. So ist es mir tatsächlich mit Kafka im vergangenen Jahr gegangen. Vielleicht kommen wir zu den Niederungen des Literaturbetriebs an dieser Stelle. Wie in jedem Jahr gibt es 2 große Publikumsereignisse im deutschen Buchbetrieb. Zunächst die Leipziger Buchmesse im Frühjahr und dann im Herbst die Frankfurter Buchmesse. Schauen wir zunächst einmal nach Leipzig. Da gab es in der Vergangenheit doch auch Kritik an erhöhten Standpreisen. Was meinen Sie, welche Bedeutung spielt die Leipziger Buchmesse in diesem Literaturjahr?
Naja, auch in diesem Jahr, Sie sprechen es an, die Standpreise, die hohen, wird sich wieder die Frage stellen, wie sieht es mit den kleineren Verlagen aus, wie sieht es aus mit den regionalen Angeboten, werden die wieder auf der Messe vertreten sein? Und man muss natürlich sagen, die Diskussion um die Standpreise, das ist ja auch nur ein Symptom einer größeren negativen Tendenz in der Verlagswelt. Höhere Energiekosten, gestiegene Papierpreise, weniger Verkäufe in der, ja, ich sag mal, im anspruchsvolleren Segment der Belletristik. Was hat das zur Folge? Wie wird es weitergehen in der Verlagswelt? Mehr Unterhaltungsliteratur? Ja, aber natürlich auch in diesem Jahr ist es dann auch nochmal eine Frage, wer gewinnt die großen Preise, gerade in Leipzig? Wer wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Barbie Markowitsch, die ja im letzten Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik ausgezeichnet wurde, mit dem Kurzgeschichtenband Mini-Horror, den ich sehr gerne gelesen habe und bin gespannt auch, ob das Buch, das dieses Jahr ausgezeichnet wird, genauso meinen Geschmack treffen wird.
Es gab ja Kritik an diesem Preis. Ich mochte das Buch übrigens auch sehr gerne. Es gab Kritik, weil man gesagt hat, hier werden beim Preis der Leipziger Buchmesse zunehmend randständige Bücher, die gar nicht so im Mittelpunkt der literarischen Debatte stehen, prämiert. Ich bin sehr gespannt, ob das eine Entwicklung ist, die nun fortgesetzt wird oder ob möglicherweise doch auch die Publikumskracher wieder zum Zug kommen. Das werden wir sehen. Man kann ja sagen, kein Literaturjahr ohne Literaturdebatte. Zeichnet sich denn schon ein Thema ab, das die Leserinnen und Leser auch 2025 zerstreiten wird?
Debatten gibt es ja zum Glück immer, hoffentlich auch ausgeruhte und intelligente Debatten wird es auch sicher in diesem Jahr geben. Literarisch befasst sich die deutsche Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel mit den Phänomenen unserer Gesellschaft, nämlich mit den medialen Diskursen und Erregungsdynamiken, so ist der Roman angekündigt, unserer Zeit. Ja, das klingt sehr aktuell. Der Einfluss der Fasane soll der Roman heißen, der im März bei S. Fischer erscheinen wird. Und wer sind die Fasane?
Ja, wir. Das ist ja vollkommen klar. Vielleicht daran anknüpfen. Die Literaturkritik, die Fasane, neigen ja meiner Beobachtung nach in der jüngeren Vergangenheit eher dazu, die Kernkompetenz, also das Kritisieren, etwas zu vernachlässigen. Es wird sich zwar aufgeregt, aber wenn es dann darum geht, wirklich Bücher zu analysieren und, sagen wir mal, auch sprachlich auseinanderzunehmen, dann gerät das ein bisschen ins Hintertreffen. Stattdessen werden auch vielleicht eher schwächere Bücher zu literarischen Großtaten hochgejubelt. Wie beurteilen Sie das?
Es gibt ja schon länger die Tendenz, dass die Kritik sich vom Kritisieren etwas weiter weg bewegt, sondern die Literaturkritik eher einen stärkeren vermittelnden Aspekt gewinnt. Ich finde, das ist in manchen Teilen eine begrüßenswerte Entwicklung. Auch wir als Literaturkritiker, Kritikerinnen, Kulturjournalisten und Kulturjournalistinnen haben ja auch eine vermittelnde Aufgabe, der Leserinnen Zukunft, die in den Startlöchern steht und gespannt ist, die Literaturwelt neu zu entdecken, denen einen Zugang zu gewähren und zu zeigen, was kann Literatur alles, was ist die Kraft des Lesens und der Sprache.
Tja, ich glaube, da sind wir in einem Dissens, weil ich glaube, dass die Literaturkritik in der Gefahr steht, zur Reklame zu verkommen. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz eigenes großes Thema. Vielleicht schauen wir noch mal so in diese Glaskugel. Wenn wir auf das Jahr 25 zurückblicken könnten, was müsste Ihrer Meinung nach passiert sein, damit Sie sagen, ja, das war ein großartiges Jahr für die Literatur?
Ich bin immer großer Fan davon, ganz utopisch zu denken. Und da würde ich jetzt natürlich antworten, naja, den Krisenmodus, den haben wir hinter uns gelassen am Ende von 2025. Das Prekariat aller Literaturschaffenden, das ist Vergangenheit. Das wäre so eine Idee, um zu sagen, das war ein großartiges Jahr. Aber wir haben schon darüber gesprochen, wäre es natürlich schön, wenn wir am Jahresende auf eine Literaturlandschaft zurückblicken könnten, die Themen gesetzt hat im Laufe des Jahres, nicht reproduziert hat, sondern wirklich auch Teil neuer Diskurse gewesen sein wird und dabei aber auch sprachlich und formal überrascht. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch für das Literaturjahr. Und vor allem, das ist die Hauptsache, wenn wir ein Jahr hinter uns gehabt haben werden, das ein Jahr war voller guter, lesenswerter Bücher.
Nina Wolf mit einem Blick in die literarische Glaskugel über mögliche Höhepunkte im Literaturjahr 2025. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Otte.